ganz pünktlich am Sonntagmorgen um 9:45 und von Winter ist noch nicht zu spüren, aber von der Winterzeit denn schon, denn Bischof Christian Stäblein ist ganz ausgeschlafen bei mir. Guten Morgen.
Das klingt ja so, als wäre ich sonst nicht ausgeschlafen, oder?
Nein, aber heute haben Sie nochmal besonders glänzende Augen, bilde ich mir zumindest ein.
Ja, na gut, Sie meinen bestimmt, Einbildung wäre auch eine Bildung, ne?
Einmal was Freundliches gesagt, ich sage gar nichts mehr.
Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Einfach mal am Wochenende eine Stunde mehr Zeit geschenkt zu bekommen. Das ist doch klasse. Also wenn man mal so die ganzen Diskussionen über Sinn und Unsinn von Sommerzeit und Winterzeit weglässt, eine Stunde mehr Zeit geschenkt. Also ich könnte es jedes Wochenende haben.
Ja, sehr schön. Ich kann Sie gut verstehen. Ich wünschte mir auch so oft irgendwie noch eine Stunde mehr. Ja. Umgekehrt muss man dann ja ehrlicherweise sagen, wir haben schon immer 24 Stunden, die wir geschenkt kriegen. Nicht? Wir kriegen jeden Tag 24 Stunden geschenkt. Und das ist das Entscheidende, dass wir die Zeit wahrnehmen und dann auch so nutzen. Eine Stunde dazu. Für mich ist das jedes Mal eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, was ich mit dieser Stunde mehr denn nun machen würde. Ein Geschenk Gottes. Und das jeden Tag neu. Drehen wir es ruhig um. Jeden Tag neu und nicht nur eine Chance. Also
packen wir es aus, das Geschenk.
Machen wir.
Kommenden Samstag findet der sogenannte Blaulicht-Gottesdienst statt. Ein Gottesdienst, ganz speziell für die vielen, vielen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Krankentransporten und eben für alle, die mit Blaulicht unterwegs sind. Es wird dann der Verstorbenen gedacht, die zum Teil auch in Ausübung ihrer Dienste von uns gegangen sind. Und bestimmt wird dann auch nochmal das Thema Gewalt gegen Helferinnen und Helfer angesprochen. Also ich meine, in diesem Arbeitsfeld gibt es vieles, für das man danken kann, aber auch beten kann und sollte, oder?
Also gut, dass Sie das ansprechen. Ich habe in den letzten Jahren auch erst nochmal gelernt, dass es eine sogenannte Blaulichtfamilie gibt. Und das ist oft sehr berührend. Die Helferinnen und Helfer aus Polizei, aus Feuerwehr, aus Rettungsdienst sind besonders im Einsatz und dann eben auch besonders gefährdet. In diesem Jahr denken wir besonders an den Polizisten, der im Einsatz in Mannheim getötet wurde. Also es ist auch ein bundesweiter Blaulichtgottesdienst und an die, die ihr Leben im Einsatz gegen das Hochwasser in Süddeutschland gelassen haben. Es steckt ja, ich versuche das mal irgendwie für mich einzufangen, es steckt ja ein alter, tiefer Gedanke da drin, dass Menschen ihr Leben einsetzen, damit andere Menschen leben können. Und es ist besonders hart, wenn wir erleben, dass die einen ihr Leben dafür ganz geben. Da steckt dann auch der Gedanke von der Hingabe drin. Und auch wenn wir das gar nicht wollen und davon eigentlich nie reden wollen, dass jemand sich für andere opfert. Es hat ja etwas davon. Ich will da mal einmal deutlich dazu sagen, Gott will keine Opfer. Wir werden darauf heute an anderer Stelle auch noch kommen. Aber dass das tief zum Leben dazu gehört, dass ich etwas von mir gebe und dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben geben, damit andere leben können, das steckt eben in diesem Blaulicht-Gottesdienst auch mit drin.
Blaulicht-Familie, das finde ich schön und sehr nachvollziehbar. Ich glaube, diese Arbeit, die schweißt tatsächlich ganz besonders zusammen. Der Blaulicht-Gottesdienst findet statt in der Nikolaikirche in Potsdam am Samstag. Samstag, 2. November um 14 Uhr. Und selbstverständlich sind auch Sie herzlich eingeladen, auch wenn Sie nicht direkt zur Blaulicht-Familie gehören sollten. Dominosteine und Lebkuchen sind ja jetzt mittlerweile schon fast ein alter Hut, aber jetzt habe ich gesehen, jetzt gibt es ja auch schon richtig die Schoko-Weihnachtsmänner im Supermarkt. Dabei ist doch heute erst der 5. Sonntag vor dem 1. Advent. Wobei, also über Adventskalender mache ich mir dann doch schon Gedanken jetzt, Herr Bischof. Nee, aber über Weihnachtsmänner dann noch nicht. Welchen Sonntag haben wir denn heute in Ihrer Zählung, den so und so vielten nach Trinitatis mit dem Sondertitel Die Zeitmaschine?
Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben den 22. Sonntag nach Trinitatis. Wir sagen das in diesem Jahr jetzt zum vorletzten Mal. Nächste Woche ist noch der 23. Und das war es dann mit dem nach Trinitatis. Heute geht es um Schuld und Vergebung. Bei dir ist die Vergebung Gott. heißt der Wochenspruch für diese Woche. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Es geht also um das, was uns von Gott trennt und wie wir es überwinden, wie Gott es überwindet. In der Sprache des Glaubens ist ja diese Trennung die Sünde. Der Sund ist ein altes, althochdeutsches Wort. Sund, Trennung, Graben, Trennung von Gott. Und wie Gott sie eben überwindet, diese Trennung, weil wir können das nicht von uns aus.
Der Sund, das klingt irgendwie nach Norddeutschland, ja, finde ich. Der Sund, Graben, ne? Gibt es da nicht sowas? Ja.
Gibt es, glaube ich, in mehreren Wortverbindungen, ja. Auch in Ortsnamen manchmal, genau. Da steckt der Graben drin, an dieser Stelle ist eben der Graben zwischen Gott und uns gemeint.
Eigentlich besteigen wir ja jetzt sowas wie eine Zeitmaschine, ein Buch, ein Text, kann ja auch wirklich so etwas wie eine Reise zurück oder auch nach vorne sein, auf jeden Fall in eine andere Zeit. Ich denke mal, um Science Fiction wird es jetzt nicht gehen. Wohin reisen wir denn, über welche Gräben hinweg heute zurück oder und warum?
Ja, das ist ein schönes Bild. Ich meine, die Bibel ist ja eine ganze Bibliothek und das heißt auch die Bücher, die da drin vorkommen, kommen aus ganz verschiedenen Zeiten. Wir reisen heute zum Propheten Micha. Mhm. Das heißt also zurück ins etwa 8. Jahrhundert vor Christus. Micha ist ein Zeitgenosse Jesajas und Propheten waren ja die sich sehr kritisch mit ihrer Zeit auseinandergesetzt haben und die Missstände benannt haben und angeklagt haben, insbesondere soziale Missstände und was daraus folgt, wenn es diese Missstände weiterhin gibt, was das für das Gottesverhältnis, für die Beziehung zu Gott und auch für Gottes Beziehung zu seinem Volk bedeutet. Ich glaube, man kann sagen, es sind vor allem drei Worte oder Texte, die wir von diesem kleinen Propheten, also klein nicht, weil er klein war, sondern weil das Buch kurz ist, die wir von ihm so etwa im Bewusstsein haben. Das ist zum einen der Ausspruch Schwerter zu Pflugscharen. Das steht nämlich bei Micha und bei Jesaja. Das steht bei beiden Propheten. Dann wird da immer Weihnachten gelesen am Heiligabend, weil eine der Weissagungen, die wir dann hören, und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll kommen der Herr, das steht bei Micha und wird immer in der Christnacht und am Heiligabend gelesen.
Ist mir noch nie aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, okay. Deswegen sage ich es heute einmal. Und dann der dritte Text oder das dritte Wort, das wir von Micha kennen, kommt in dem Text vor, den ich jetzt gleich lesen werde und ist da der letzte Satz. Also okay, schon mal aufpassen, ja, deswegen die lange Vorrede. Also jetzt durchhalten bis zum letzten Satz.
Okay, ich bemühe mich.
So, das heißt, hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf. Führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Das haben Sie super eingeführt und hingeleitet, Herr Bischof, weil der erste Teil des Textes, ich finde den wirklich schwierig, dem zu folgen, und ich glaube, ich wäre gedanklich ausgestiegen, beziehungsweise ich hätte gedacht, oh, da komme ich nicht hinterher, aber so wusste ich ja immer, okay, ich muss vor allem auf das Ende warten, und dann haben Sie schön kurz eine Pause vorher gemacht und dann kam das, es ist dir gesagt, Mensch, und dann ging's los, dann ging's um Liebe und Demut. Das habe ich noch mitbekommen.
Dann kommt dieser berühmte, es ist ja ein Dreiklang, nicht? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gott. Das Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also drei Sachen. Und das wird dann auch noch eingeläutet mit nichts als Gott. Das Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also das ist sozusagen schon alles. Und davor, und das macht es, glaube ich, im Hören so schwierig und auch im Lesen nicht einfach, davor ist es so eine Art Dialog. Also erst sozusagen der Prophet, der sagt, hört doch, was Gott sagt, was der Herr sagt. Dann kommt der Herr und sagt,
ja, das sag auch was, ne?
Was
ja,
habe
ja.
ich dir getan, Volk? Also ich will mit dir jetzt ins Gericht gehen, denn ich habe dich aus Ägypten geführt, aber du tust hier in diesem Land jetzt nicht das, was sozusagen verabredet war. Und damit ist, ich will es nochmal sagen, bei diesem Propheten fast immer unglaubliche soziale Missstände benannt. Also sozusagen, dass die Witwen kein Recht kriegen, dass die Weisen kein Recht kriegen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen einfach keine Beachtung finden. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, dass in diesen früheren Zeiten oft 80-90% der Menschen unterhalb dessen lebten, was wir heute die Armutsgrenze nennen würden. Und das sah dann nochmal ganz anders aus sozusagen. Man kann das ja nicht mit heutigen Verhältnissen vergleichen. Und diese sozialen Missstände, das ist sozusagen nur ganz wenig wohlhabende, reiche Menschen gibt, die mit dem auskommen und ganz, ganz viele, die wirklich als ungeheuer arme
Ja, und das habe ich wahrgenommen, dass das ein Dialog war, das hätte ich sonst auch nachgefragt. Dass, ich fand es aber auch gut, dass sie nicht die Stimme verstellt haben und versucht haben, jetzt mit einmal wie Gott zu sprechen. Ja, dann aber kommt das, was Sie vorhin noch schon einmal angesprochen hatten, von wegen Opfer, was soll ich tun,
womit soll ich mich dem Herrn nahen,
nicht? Und dann in Opfergaben, Erstgeborene oder auch Tiere, so nicht, wie soll ich mich Gott irgendwie nähern? Und dann so wird das alles abgelehnt. Und wird gesagt, so nee, muss nicht.
Sehr schön, sehr schöne Übersetzung. Nee, muss nicht. Also es wird gesagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Mhm. Also wenn man jetzt mal, also Opfer werden abgelehnt, das ist völlig klar, sozusagen diese, das klingt jetzt so wie nach alt, ja, man muss sich das einmal so vorstellen. Also wenn Menschen heute, wenn wir das Gefühl haben, ich hätte gerne Gottes Nähe, ich würde gerne mit dem Leben wieder in Kontakt kommen. Ich würde gerne mit meiner eigenen Lebendigkeit und dem, was mir geschenkt ist, wieder spüren, weil mir das verloren gegangen ist. Da liegt der Gedanke ja nicht so fern, dass Menschen, dass auch wir manchmal sagen, was muss ich dafür geben? Was ich würde ja gerne was von mir hergeben. Ja. Was muss ich dafür geben, dass du das tust, Gott? Worauf soll ich verzichten? Wo muss ich mich selber geißeln? Was muss ich vielleicht erfüllen? Was muss ich möglicherweise abarbeiten?
Wo muss ich mich anstrengen?
Was habe ich getan, dass du mir das Leben genommen hast? Und was muss ich hergeben, damit das Leben wiederkommt? Das ist ja im Grunde der Opfergedanke, damit das jetzt sonst so ein bisschen nach rauchender Altäre aus oder sowas. Natürlich ist danach gefragt, aber es ist immer der gleiche Gedanke. Was kann ich tun, damit ich mit dem Leben wieder in Kontakt komme? Und dann sagt die Antwort an dieser Stelle, dann sagt er, es reicht, wenn du mein Wort hältst, Liebe übst und demütig bist. Und demütig übersetze ich jetzt mal gleich sozusagen, das ist eine ganz besondere Form von Mut. Das ist der Mut derer, die zurückhaltend sind, die bescheiden sind, die tatsächlich von sich weggucken. Und dann meint es also dieser Dreiklang an der Stelle, du musst gar nichts Besonderes tun, du musst jetzt auch nichts Besonderes hergeben. Es wird sich in dem einstellen, wenn du tust, was Gott dir an Gnade mitgegeben hat, an Geschenk mitgegeben hat. Jetzt sind wir bei der Zeit, bei der wir heute angefangen haben. Es wird genügen, wenn du anfängst, genau in diesem Sinne von Liebe und Mut, Demut, deine Zeit, die du bekommen hast, so zu leben, wie du sie geschenkt bekommen hast für andere.
Das hat echt was Befreiendes, oder? Also das ist sowas wie Loslassen.
Loslassen und aber auch auf die Gebote hören. Also man kann sein Leben auch vertun. Und man kann auch mit der Zeit das tun, was eben selber einen am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Jahres sagen lässt, da habe ich aber echt nichts mit angefangen. Ich denke dann manchmal.
Das heißt auch nichts zu tun.
Ich weiß nicht, ob Sie den Hauptmann von Köpenick kennen, das Stück. Es gibt diese wunderbare Szene, wo, ich habe es jetzt immer mit Heinz Rühmann vor Augen, obwohl ich es auch mal mit Harald Junke hier im Gorki-Theater gesehen habe. Es gibt diese Szene, da ist er im Gefängnis und dann geht er in so einen eigenen inneren Dialog mit Gott und sagt, Und dann wird dein Schöpfer dich fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann sagst du, was sollst du dann sagen? Dann sagst du, Fußmatte, ich habe Fußmatte gemacht. Und dann sagt dein Schöpfer, nee, dafür habe ich dir dein Leben nicht gegeben, dass du Fußmatte machst mit deinem Leben. Und dann sagt der Schuster Wilhelm Vogt, ich werde noch was machen mit meinem Leben. Und jetzt will ich einmal in Klammern, es gibt ja überhaupt nichts gegen Fußmatten. Also ja, die sind auch gut, aber sein Leben nicht vertun. Liebe üben, Gottes Wort halten, an die Gebote halten und feststellen, dann stellt sich das Leben im Leben für die anderen ein.
Ich meine, Literatur und Film und Fernsehen, die sind ja auch voll mit Ideen und Geschichten rund um Zeitreise. Irgendwie hat das die Menschheit schon immer fasziniert. Was wäre, wenn? Und auf der anderen Seite höre ich bei Umfragen, wenn gefragt wird, was würden Sie anders machen in Ihrem Leben, wenn Sie nochmal die Chance dazu hätten, bei einer Zeitreise, dann höre ich eigentlich immer die Antwort, nichts. Ich würde nichts anders machen. Selbst aus Fehlern habe ich gelernt. Ganz ehrlich, Herr Bischof, ich glaube, das ist gelogen.
Sie haben recht.
Ja. Ich würde das auch tun. Also auch lügen. Also als, so als kurze ich Antwort verstehe. Zumindest. Alles super. Würde nichts im Rückblick anders machen. Aber so im Detail dann mal ernsthaft reingeschaut, gäbe es da schon doch eine Menge, auch so viele Kleinigkeiten. Also ich würde zum Beispiel nicht nochmal die Speicherkarte mit den Fotos vom Schülerlauf meiner Kinder löschen.
Nicht,
nee, habe ich aus Versehen gemacht. Zu schnell den falschen Knopf gedrückt. Und das ein oder andere Wort, das würde ich dann auch im Nachhinein nochmal anders wählen. Und wenn wir vorhin schon auch vom Blaulichtgottesdienst gesprochen haben, von den verstorbenen Einsatzkräften, hey, da würde man doch sich alle wieder zurückwünschen. Und wenn schon nichts in der Vergangenheit ändern, dann einfach die schönen Dinge nochmal erleben. Das wäre doch auch klasse. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir für die Zeit, die du geschenkt hast, für die Erinnerung, für das Gute, das war und das ist, dass du uns schenkst jeden Tag. Wir bitten dich, sei barmherzig mit dem, was wir erkennen, was falsch war. Da sind tiefe Gräben zwischen dir und uns, aber du bist trotzdem nah. Lass uns barmherzig sein mit uns und mit anderen. Gott, wir danken dir für die Zeit, die ist, für jeden Moment, für das Atmen, für die Augen, die uns ansehen, für das, was wir spüren in diesem Moment. Wir bitten dich, Gott, hilf uns ertragen, was jetzt schwer ist in diesem Moment. Schmerz, Angst, Verzweiflung. Sei da und gib uns das Vertrauen, du trägst mit. Gott, wir danken dir für die Zeit, die kommt, die du geben wirst, morgen, übermorgen. Wir sind froh, dass wir Hoffnung haben, dass wir wissen, was zu tun ist, oft und oft auch nicht. Begleite uns, das bitten wir. Lass uns vertrauen, neuen Wegen und gewohnten Wegen, und führe du uns in deinem Segen auf unserem Weg.
Sehr schön, vielen Dank. Amen. Sonntagmorgen. Sonntagvormittag in der Winterzeit, und wir kommen zu einem absolut zeitlosen Geschenk.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich finde, Sie hatten jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken, Herr Bischof.
Worüber?
Was Sie haben doch bestimmt schon geahnt, wenn ich hier so meine Gedanken äußere über, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich dann anders machen? Dann werde ich doch auch Sie befragen dazu. Was würden Sie dann im Rückblick anders machen, sagen? Okay. Ich gebe Ihnen noch mal ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Ich meine, die Hertha würde garantiert nichts anderes machen. Die würde wieder gerne 3-1 gegen Karlsruhe gewinnen.
In Karlsruhe.
In Karlsruhe. Ungeschlagen bis dahin. Die Eisbären auch gegen Düsseldorf 4-3. Das war schon super. Jetzt muss nur Union heute noch abliefern.
Gegen Frankfurt.
So, und jetzt müssen sie abliefern. Was würden Sie, was würden Sie im Rückblick anders machen?
Das ist, lieber Wittke, ernst genommen ist das eine sehr schwere Frage. Ja, weil Fehler, klar, würden wir anders machen wollen, würden wir nicht machen wollen, obwohl wir wissen, die bringen uns dann auch voran mit der Zeit und so weiter. Aber dass das Leben wirklich eine andere Weggabelung hätte nehmen können, dass ich zum Beispiel gerne mutiger gewesen wäre an vielen Stellen. Mhm. Ich weiß schon, Sie wollen es konkret, ja, nicht so allgemein.
Frage ich nach, machen Sie es gerne selbst?
Also ich glaube, es kann man so, ich bin da vorsichtig mit dem ganz Konkreten, weil mir jetzt doch viele Szenen einfallen, wo ich sagen würde, ob von mir oder manchmal auch von dem anderen, ein Nein hätte in manchem Moment gut getan. Da, wo ich vielleicht einfach sage, ja, um ja zu sagen, damit es auch bequemer und ruhiger und harmonischer. Mhm. Aber ein Nein an den Stellen sagen, damit sich Leben wirklich entfalten kann. Manchmal sehr viel klarer sein. Ich glaube, das wünschte ich mir. Mhm. Das wünsche ich mir dann immer lieber von den anderen, aber eigentlich wünsche ich es mir natürlich von mir selber. Und dazu gehört nicht nur das fröhliche Ja, das uns natürlich viel lieber ist, sondern dazu gehört manchmal auch das Nein, damit man dann nicht nach ein paar Stunden das macht, was man gar nicht wollte, oder ein paar Jahre oder das halbe Leben, sondern damit für alle sich das Leben so entfalten kann, wie es dran ist. Liebe üben, demütig sein. Nein kann sehr demütig sein.
Ja, wir möchten eben so gerne liebevoll sein, nett sein. Ja. Und so ein Ja klingt dann immer schnell mal liebevoller und netter. Aber ist es vielleicht in Wahrheit so gar nicht? Guter Punkt. Darüber werde ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken. Nehmen Sie das doch einfach auch mit als so Gedankenspiel, mal darüber nachzudenken. Muss ja gar nicht ganz so weit in die Tiefe gehen und so ganz ernsthaft, kann ja auch und darf Spaß machen. Kommen Sie gut mit guten Gedanken durch die nächste Woche.
Und mit schönen Farben gucken Sie sich die Bäume an, der Herbst. Und jetzt wird es früher dunkel, also früher raus. Eine gesegnete Woche.